HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich heiße Karin Röder und mein Gast ist heute Bernhard Schlink. Er ist Schriftsteller und Jurist, war unter anderem Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin. Er hat eine Ausbildung zum Masseur absolviert und Goldschmied gelernt. Größte Bekanntheit erlangte er mit dem Roman »Der Vorleser«. Dieser Roman wurde 2009 auch verfilmt und ist bis heute in 50 Sprachen übersetzt worden. Herzlich willkommen, Professor Bernhard Schlink.
Vielen Dank, Frau Röder.
Olga, so heißt Ihr neuer Roman, Herr Schlink. Olga hat, sobald sie wählen durfte, immer SPD gewählt, ihr Leben lang. Und sie wurde immerhin 90 Jahre alt. Sie, Herr Schlink, Sie sind schon seit Jahrzehnten SPD-Mitglied. Oder sind Sie es nicht mehr?
Doch, ich bin es immer noch.
Haben Sie für oder gegen die GroKo gestimmt?
Nachdem die Partei den Karren so in den Dreck gefahren hatte, konnte man ja nur noch für die GroKo stimmen. Und so habe ich es auch getan.
Der Romancier Bernhard Schlink ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, hat seinen aktuellen Roman Olga mit im Gepäck. Der erste Teil spielt im späten 19. Jahrhundert. Da beginnt er. Und spielt eigentlich bis in die 50er Jahre hinein oder 16 noch,
auch
als Olga
noch
stirbt.
Ja, fast bis in die Gegenwart.
Bis in die Gegenwart fast. Olga hatte immer einen kritischen Blick auf die Nazis auch und konnte dennoch nicht verhindern, dass ihr Sohn Eik zur SS gegangen ist. Warum ist die Geschichte so angelegt? Sie hätte ja auch so sein können, dass Olga es schafft, oder ihrem Sohn auch etwas an die Hand gibt, dass das nicht passiert.
Olga hat den Sohn ja nur bedingt bei sich aufwachsen. Sie kann ihn nur bedingt prägen und erziehen. Sie hat am Anfang auch, wie sie selber später als Fehler empfindet, ihm Herbert als heroische Gestalt präsentiert. Herbert, der ja auch schon sich vermessen hat und Größenfantasien hatte, ähnlich wie Eik dann später auch. Nun ja, und dazu kommt, Eik gehört zu dieser Generation, die im Ersten Weltkrieg aufgewachsen ist, gewissermaßen für den Krieg aufgewachsen ist, aber dann zu jung war, um noch in den Krieg zu gehen. Und diese Generation, aus der rekrutierten sich ja die Kader der NSDAP und der SS. Also das, wofür sie erzogen worden waren und was sie damals nicht einlösen konnten, das dann später bewähren, indem man sich für die Eroberung des Großraums, für die Eroberung des Lebensraums im Osten, für Großdeutschland geschlagen hat.
Ja, Herbert ist die große Liebe von Olga. Sie kannten sich schon als Kind oder haben sich schon als Kind kennengelernt, als Olga aus Schlesien zu ihrer Großmutter nach Pommern kam. Die Eltern waren gestorben. Mhm. Und irgendwann haben sie sich angenähert. Und naja, es ist, so sieht es aus, eine doch unerfüllte Liebesgeschichte zwischen ihr, der Volksschullehrerin, und ihm, dem Abenteurer, die steht im Vordergrund. Das alles spielt aber vor dem Hintergrund der Weimarer Republik, Bismarckzeit, dann Nazizeit. Es geht wohl auch um deutschen Vergangenheit.
Die Vergangenheit hat die Menschen damals geprägt, wie unsere Gegenwart uns prägt. Und diese Prägung kommt in dem Roman vor. Die Prägung Herberts, die wilhelminische Prägung Herberts, die vielleicht auch ein bisschen expressionistisch-existenzialistische, seine Sehnsucht danach, sich ins Nichts zu verströmen, die teilte ja ein bisschen diese Generation, die dann in Langemark in das Nichts der Maschinengewehrgarben der Gegner gestürmt ist. Also, er ist ein Kind seiner Zeit und sie ist es auf ihre Weise auch. Und indem ich über sie schreibe, schreibe ich auch über diese Zeit, ohne sie jetzt aufzuarbeiten.
Obwohl Sie ja schon, naja, zum Beispiel in Ihrer Schrift Erkundungen, da legen Sie großen Wert auf das Verarbeiten, Erinnern, Verantworten, auch der Vergangenheit. Also Sie legen es den noch Lebenden nahe, den Nachgeborenen, die diese Zeiten nicht erlebt haben. Halten Sie das auch für geboten, besonders vor dem Hintergrund der jetzigen rechtspopulistischen Strömungen?
Wir wissen nur, wer wir sind, wenn wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen auch nur, was uns gefährdet oder auch, wo unsere Hoffnungen liegen dürfen, wo unsere Zukunft liegt, wenn wir uns der Gefahren der Vergangenheit vergewissern. Mhm. Und dessen, was damals schiefgelaufen ist und was an Gutem angelegt war. Also die Beschäftigung mit der Vergangenheit gehört für mich ganz selbstverständlich zum Leben in der Gegenwart dazu. Und das gilt auch für die Auseinandersetzung mit dem Populismus, mit dem wir heute zu tun haben. Nicht nur bei uns, gilt ja überhaupt in Europa,
weltweit,
in Amerika. Also auch die Beschäftigung mit dem Populismus kann nicht gelingen, ohne dass man sich nicht anguckt, was war Populismus früher.
Sie haben ja auch schon über die Verstrickungen der Stasi geschrieben. Also ein Thema ist es zum Beispiel in Liebesfluchten.
Das ist eine Erzählung.
Oder die RAF, die spielt eine Rolle in Ihrem Roman Das Wochenende oder Die Frau auf der Treppe. Das ist ja alles deutsche Geschichte. Man könnte ja auch denken, als junger Mensch oder als jemand, der diese Zeiten nicht erlebt hat, was kümmert mich das? Ich lebe hier und heute.
Ich weiß, dass es Menschen gibt, die meinen, so leben zu können, die zur internationalen Finanzwelt gehören und heute Geschäfte in Hongkong machen und dann 3 Jahre in New York leben und dann 2 Jahre in London und so weiter. Das ist mir klar, dass es solche Menschen gibt. Und es gibt den Surfer, der nach der ultimativen Welle sucht und das in Borneo und in Kalifornien und in Australien. Das scheinen mir aber doch Ausnahmen zu sein. Ich denke, wir, die wir nicht so leben, stoßen alle früher oder später auf die Vergangenheit als Teil unserer Gegenwart.
Auch wenn wir nicht Kind dieser Zeit waren.
Kind der Vergangenheit sind wir alle.
In letzter Konsequenz, ja. Mhm. Herr Schlink, eben haben Sie es angesprochen, die dann mal für einige Jahre in London leben und dann wieder in den USA und in Deutschland. Sie selbst haben ja auch einen Zweitwohnsitz, schon seit langem in den USA, heute in New York. Sind Sie auch wahlberechtigt?
Ich gehöre aber nicht zur Finanzwelt.
Bitte. Ich weiß. Sind Sie auch wahlberechtigt dort? Haben Sie auch eine Staatsangehörigkeit?
Nein, ich habe keine amerikanische Staatsangehörigkeit und möchte die auch nicht haben. Ich habe in den 90er Jahren angefangen, in New York zu unterrichten. Und das war eine bereichernde, wichtige Erfahrung. Und das hat sich über die Jahre fortentwickelt. Jetzt unterrichte ich nur noch ein bisschen dort, aber habe eben diesen zweiten Wohnsitz dort beibehalten.
Ja, und fühlen Sie sich nicht von Präsident Trump aus dem Land getrieben?
Nicht aus dem Land getrieben, aber ich tue mich mit dem Land immer schwerer. Und die Präsidentschaft von Trump legt sich auf alles wie Mehltau. Ja. Und es ist eben nicht so, wie ich zunächst dachte, nur gut, er ist Präsident, aber die Freunde sind dieselben und die Landschaft ist dieselbe und die Stadt ist dieselbe. 2 meiner Freunde haben für Trump gestimmt und wegen sowas kündigt man die Freundschaft nicht auf.
Hat
aber
sich was verändert in der Freundschaft?
Es stimmt nicht mehr ganz. Man vermeidet das Thema. Man versucht, Politik zu vermeiden. Aber unter Trump ist fast alles Politik geworden. Also die Beziehung ist eine andere. Und mit den liberalen Freunden, das sind ja die meisten meiner Freunde, ist es eben auch schwer zu reden, weil man immer auf Politik kommt und dann bekommt es immer einen deprimierten Zug. Ja, das Leben dort hat sich verändert.
Das heißt, das Private ist eben auch dort sehr politisch geworden.
Das Private ist eben nicht privat geblieben.
Das sagt Bernhard Schlink. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Damit kommen wir zu Ihrem Musikwunsch. Sie haben gemailt, Herr Schlink, ich liebe die sogenannten Beethoven-Etüden von Schumann, Variationen zu einem Thema von Beethoven aus dessen 7. Sinfonie. Der Interpret ist Eric Lesage. Das war Eric Lesage mit Beethoven-Ouvertüren von Robert Schumann. Bernhard Schlink ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und hat seinen neuen Roman mitgebracht. Er heißt Olga. Bevor wir näher einsteigen, möchte ich noch was aus Ihrem Leben erfahren, Herr Schlink. Ihr Vater war ja Professor für evangelische Theologie in Heidelberg, zwischendurch auch mal Pfarrer. Was haben Sie in dieser Familie fürs Leben gelernt und sind Sie nie mehr losgeworden?
Das ist eine gute Frage, Frau Röder. Ich denke, uns Kinder hat unsere Mutter stärker geprägt als unser Vater. Unser Vater war zwar bei allen Mahlzeiten da, er hat zu Hause gearbeitet, nicht in der Universität. Professoren hatten in den 50er Jahren ja auch noch gar keine Zimmer in der Universität, sondern gingen dort nur hin für das Kolleg und für das Seminar. Also er hat zu Hause gearbeitet, war bei allen Mahlzeiten, aber oft auch in seinen Gedanken, wenn er dabei war. Nein, prägender war unsere Mutter, die eine wunderbare Lehrerin geworden wäre, das nicht werden konnte, aber uns eine wunderbare Lehrerin war. Sie hat uns angeregt zum Musikmachen, zum Lesen. Sie hat, als wir jung waren, alle Bücher, die wir gelesen haben, auch gelesen, um mit uns drüber reden zu können. Also sie war eine intellektuell ungeheuer anregende Frau.
Mehr noch als Ihr Vater, ist erstaunlich.
Ja, der Vater war, also wir hatten viele Rituale in der Familie. Vom Sonntag mit dem Choralsingen um 8:30, Frühstück, Kirchgang. An Karfreitag, weiß ich noch, gab es eine nachmittägliche, nochmal Hausandacht mit einer Liturgie nach dem Bethler Gesangbuch. Abends wurde die Bibel gelesen, nach dem Abendessen. Also es gab Rituale und in diesen Ritualen war er auch präsent und nach dem Abendessen und nach der Bibellektüre konnte man auch Fragen stellen, die er beantwortet hat, aber war doch ein bisschen entrückt.
Ja, das klingt insgesamt sehr nach einer organisierten Freizeit, also einerseits die Mutter, die Ihnen die Musik, die Literatur ans Herz gelegt hat, andererseits der Vater mit seinen ritualisierten Angeboten, sage ich jetzt mal. Wie ist es denn heute, Herr Schlink? Sind Sie gläubig geblieben? Sind Sie Mitglied der Kirche noch?
Ich bin Mitglied der Kirche geblieben und die Kirche ist durch meine Kindheit ein Stück meiner Lebenswelt. Ich gehe manchmal in die Kirche, manchmal werde ich zum Predigen eingeladen und predige. Zugleich, der evangelische Gottesdienst lebt ja sehr von der Predigt, anders als der katholische. Und es gibt leider furchtbar viele, furchtbar schlechte Predigten. Und ich verstehe, dass Pfarrer viel zu tun haben, aber wenn sie es nicht schaffen, sich selber eine gute Predigt zu überlegen, sollen sie der Gemeinde lieber eine Predigt von Bonhoeffer vorlesen und sagen, ich bin heute nicht dazu gekommen, mich vorzubereiten. Zu diesem Text lese ich Ihnen vor, was Bonhoeffer sich überlegt hat. Hätten wir alle mehr davon als von diesen vielen schlechten Predigten.
Oder Sie könnten Bernhard Schlink einladen, der ja auch hin und wieder predigt. Und ich habe ein paar gelesen.
Einmal im Jahr.
Naja, ich habe ein paar gelesen von Ihren Predigten und ich muss schon sagen, alle Achtung. 1944 geboren, also ein typisches Kriegs- und Nachkriegskind sind Sie, Herr Schlink. Wie hat Sie das geprägt?
Ich hatte das große Glück, in Heidelberg aufzuwachsen, einer nicht zerstörten Stadt. Also die Brücken über den Neckar waren gesprengt, um den Vormarsch der Amerikaner zu stoppen. Die waren dann durch Behelfsbrücken ersetzt, an die ich mich noch gut erinnere, Holzbrücken, die dann unter der fahrenden Straßenbahn ratterten und schwangen, wenn man über sie lief. Aber sonst war die Stadt unzerstört. Und meine Großeltern lebten in Darmstadt, das ja völlig zerstört war. Mhm. Und der Gegensatz bei den Besuchen mit der Straßenbahn durch diese Stadtwüste zu fahren und Heidelberg in seiner heilen Schönheit, das war mir ganz früh bewusst. Und das habe ich ganz früh genossen, dass das eine heile, funktionierende Stadt war. Mhm.
Nochmal davongekommen, was das angeht.
Davongekommen, ja.
Ja, Sie könnten vom Alter her ein typischer 68er sein, also der opponiert gegen den Vater, gegen das System, gegen das Establishment. War es so?
Zwischen meinem Vater und mir gab es schlimme Konflikte, von denen sich unser Verhältnis auch nie mehr ganz erholt hat. Er hatte 1933 die Universität, die ihm lieb und teuer war, von den nationalsozialistischen Studenten zerstört gesehen. Und für ihn war 68 nur die Wiederkehr von 33. Und er hat für die anderen Inhalte keinen Sinn gehabt, sondern nur wahrgenommen, hier werden wieder Vorlesungen gesprengt und hier werden wieder Professoren angegangen und fertig gemacht. Das ist die Wiederkehr von damals. Er hatte ja, war an der Universität, war an der Theologischen Schule in Bethel, bis die geschlossen wurde und er dann Pfarrer in Bielefeld wurde. Also für ihn verband sich Nationalsozialismus und Zerstörung der Universität und jetzt wurde sie wieder zerstört.
Ja, also er hat nicht differenziert zwischen der einen Zerstörung.
Also er hat natürlich gesehen, dass es nicht dasselbe war. Aber es war für ihn doch so nah, dass er mit einer wirklichen inneren Verbitterung und Verhärtung auf diese Veränderung reagiert hat. Und ich war nun alles andere als ein Revolutionär. Und Demonstrationen habe ich sowieso nicht gemocht und mag ich bis heute nicht, weil mir das zu eng ist. Und wenn dann was skandiert wird, und damals gab es ja noch diese im Gleichsprung vorrückenden Demonstrationen, das war mir alles nicht
sehr soldatisch.
Ja, das mochte ich nicht. Aber ich fand halt eben doch, dass an der Universität und in der Gesellschaft und in der Politik allerhand zu reformieren war. Und das genügte schon für die Konflikte.
Ich habe den Eindruck, das hat ja dann zu einer Spaltung zwischen Ihnen und Ihrem Vater geführt, zu einer größeren Distanz wohl. Hat sich das denn nochmal wieder geändert in späteren Jahren oder ist er gestorben, ohne dass es zwischen Ihnen nochmal zu einer Annäherung kam?
Also eine wirkliche Nähe hat es zwischen ihm und mir davor eigentlich auch nicht gegeben. Er war einfach zu entrückt. Und danach, wir konnten uns nie darüber aussprechen und dazu versöhnen, sondern für ihn war ich einfach Repräsentant einer anderen Welt. Und ja, damit konnte er nicht.
Sie konnten damit leben oder mussten ja auch damit leben. Hat es Sie traurig gemacht?
Ja, das Fehlen meines Vaters in meinem Leben, das macht mich schon traurig. Jetzt, wo ich alt bin, denke ich, jetzt könnte ich wahrscheinlich den richtigen Ton mit ihm finden und mit ihm noch ins Gespräch kommen. Und ich halte immer wieder Zwiesprache mit denen in meinem Leben, die mir lieb und teuer und wichtig waren und gestorben sind. Und das mache ich dann auch ein bisschen mit ihm. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu einem wirklichen Gespräch mit ihm.
Wäre ja vielleicht auch mal Thema eines Romans.
In einer Geschichte habe ich ein bisschen darüber geschrieben, die Reise nach Bach in Rügen, in einem Erzählband. Das ist eine Vater-Sohn-Geschichte, in die ich ein bisschen was von meinem Verhältnis zu meinem Vater und unserer Geschichte hineingetan habe.
Professor Bernhard Schlink ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind in den 70er Jahren schon, wie wir eben sagten, nach USA gegangen, waren da auch in Stanford. So eine Art Sehnsuchtsland wahrscheinlich für Sie. Und sind dort als Masseur ausgebildet worden. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Das war Anfang der 80er Jahre. Ich war junger Professor und so viel Freude mir das Unterrichten gemacht hat und auch das wissenschaftliche Arbeiten zum Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Rechtsphilosophie, mir fehlte was. Und ich wusste zunächst nicht was und habe dann das Goldschmieden, ich habe es nicht richtig gelernt, ich habe einen Lehrgang gemacht und bei einem Goldschmied ein bisschen in der hinteren Kammer gearbeitet und ein paar Schmuckstücke gemacht und einen Ring. Das war es aber nicht. Und dann war ich in Kalifornien, in Esalen, das ist so ein Institut oder eine Einrichtung, wunderbar gelegen am Pazifik, in der man alles Mögliche machen kann, Yoga, Tai Chi, Meditation und so weiter und so weiter. Und eben auch Massage, und das hat mir gefallen. Es ist eine intensive Kommunikation und doch eine wortlose Kommunikation. Mhm. Und ich hatte die Worte ein bisschen leid. Und habe dann nach dem Besuch dort das California Massage Institute gefunden und da dann eine Ausbildung gemacht. Das waren 3 Monate. Das ist also keine dreijährige Ausbildung wie hier, sondern bei den Amerikanern geht ja alles schneller. Und dann waren das 3 Monate und eine Prüfung. Und dann war es auch schon vorbei.
Und massieren Sie immer noch heute Ihre Freunde oder
ja,
andere Menschen?
Ja.
Ja. Dann können die sich ja glücklich schätzen, wenn Sie in der Nähe sind. Bernhard Schlink, der Romancier, ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu Olga, ihrem neuen Roman. Der erste Teil spielt in Schlesien, Ostpreußen, später in Pommern und Breslau und in Tilsit. Vor 1914 begann die Geschichte, also im späten 19. Jahrhundert noch, vor dem Ersten Weltkrieg. Herbert, das ist der Freund von Olga, der hat diese großen Träume, von denen Sie eben schon mal sprachen. Ihn zieht es nach Deutsch-Südwest, in die Kolonien. Er wird dort in die Kämpfe gegen die Herero verwickelt. Warum haben Sie den Roman in diese Zeit gelegt und so ausgestattet, wie Sie es getan haben?
Das ist eine gute Frage, die mir zu meinen Romanen oder auch meinen Geschichten auf die eine oder andere Weise immer wieder gestellt wird und auf die ich keine wirklich gute Antwort habe. Ich bin auf eine historische Gestalt gestoßen, die mich zu Herbert angeregt hat. Mich hat interessiert, ein solches Leben, das bestimmt ist von der Sehnsucht nach der Weite der Wüste, zuerst der Sand- und Steinwüste, dann der Schnee- und Eiswüste und eigentlich doch nach dem Nichts. Es ist diese Sehnsucht, sich ins Nichts zu verlieren, die Herbert auf seine Weise gelebt hat, die aber die Generation, die dann mit Begeisterung in den Krieg gezogen ist, auf ihre Weise auch gelebt hat, ja auch in Gedichten und in Literatur bekannt hat. Das hat mich interessiert. Dieses Leben eines Mannes, dieses Leben in der wilhelminischen Zeit, wie beides miteinander zusammenhängt, die Sehnsucht und die Größenfantasien, die absurden wilhelminischen Größenfantasien. Und dann hat mich immer mehr interessiert, wie lebt es sich mit einem solchen als liebende Frau. Und so wurde mir Olga dann immer wichtiger. Aber warum ich jetzt gerade darüber geschrieben habe, warum mich gerade das fasziniert hat, ich habe mir nicht die Geschichte zum irgendeinem Thema ausgedacht, sondern Es fängt für mich immer mit der Geschichte an.
Ja, es ist ja schon ein krasser Gegensatz zwischen diesen beiden, Olga und Herbert. Olga, die sich ja aus widrigen Familienverhältnissen hocharbeitet. Sie will unbedingt aufs Lehrerinnenseminar. Das schafft sie auch und wird dann Volksschullehrerin. Und Herbert, der, naja, aus gutbürgerlichem Haushalt kommt, auch finanziell entsprechend ausgestattet ist, der hat diese, naja, ich würde aus meiner Sicht jetzt sagen, Flausen im Kopf. Er will Abenteurer werden, er will reisen und schließlich, als er in die Arktis will, bleibt er auch dort. Die Expedition war schlecht vorbereitet, er ist, ja, kann man schon sagen, einfach losgelaufen, wie so oft in seinem Leben. Und irgendwann reißt der Kontakt zwischen beiden ab und Olga schafft es, auch wenn er nicht wieder zurückkommt. Sie bewältigt ihr Leben, sie wird taub irgendwann durch eine Infektion und schlägt sich dann mehr oder weniger als Näherin durch. Und irgendwann wird auch klar, dass Ike ihr beider Sohn ist. Das ist am Anfang gar nicht gesagt worden, gar nicht erwähnt worden im Roman. Da hieß es nur ihr Ziehsohn. Und später wird das klar. Warum haben Sie dem Leser das so lange vorenthalten?
Nun, sie enthält es ja auch der Welt und in gewisser Weise sich selbst vor. Als Lehrerin mit einem unehelichen Kind wäre sie sofort untragbar. Also sie muss es verbergen. Und sie findet die Freundin, bei der er aufwachsen kann, wo sie sich aber doch auch immer wieder um ihn kümmern kann. Aber natürlich, die Freundin weiß es, aber die Welt, das Dorf, das Schulamt, die Kollegen dürfen es alle nicht wissen. Deswegen erfährt es auch der Leser nicht sofort, weil er ja zunächst nur die Geschichte, gewissermaßen die äußerliche Geschichte erzählt bekommt.
Ja.
Und sie haben eben die Verschiedenheit zwischen beiden betont und die Verschiedenheit ist groß. Aber sie haben sich eben doch auch gesucht, wenn man so will, und gefunden, weil beide ja aus ihrer Welt ein bisschen auch herausfallen. Sie drängt es aus ihrer Welt heraus und er ist von Anfang an der, der rennen will und der irgendwas sucht, der weiß nicht was, aber er sucht irgendwas und jagt dem nach. Sie sind beide Außenseiter und sie finden beim anderen Außenseiter dann auch etwas von der Nähe, die sie suchen.
Ist ja oft so im Leben, dass der Außenseiter den anderen Außenseiter sucht, wobei ja Olga unter ihren intellektuellen Möglichkeiten bleibt. Sie ist die Klügere von beiden, die Lebenserfahrenere. Aber sie hat eben das geschafft, was ging zu dieser Zeit, ist Volksschullehrerin geworden und sie sagt zu Herbert, ihr Männer denkt immer alles zu groß. Auch seine Träume empfand sie als zu groß. Später fand sie Ikes Träume viel zu groß, noch bis in die 50er Jahre hinein, den Wiederaufbau. Alles das fand sie zu groß. Warum haben Sie das sagen lassen, Herr Schlink? Gibt es auch in Ihrem Leben einen Traum, der mal zu groß war, was Sie irgendwann schmerzlich erkennen mussten?
Einen zu großen Traum. Das ist eine schöne Frage. Nein, ich glaube, ich hatte nie Träume, die auch nur annähernd an diese Größenfantasien von Herbert oder von Ike rankamen. Natürlich habe ich meine Hoffnungen gehabt und bin glücklich, sagen zu können, viele von ihnen haben sich erfüllt. Aber nein, Größenfantasien dieser Art hatte ich nie.
Allerdings ist Olga Rinke, so heißt sie ja, laut Roman, immer in der Warteposition. Sie wartet ihr ganzes Leben lang eigentlich auf Herbert bis zu dem Zeitpunkt, wo sie glaubt, dass er gestorben ist. Selbst da schreibt sie ihm aber noch Briefe. Später erfahren wir noch, was mit diesen Briefen passiert. Sie wartet auf Herbert, der sich in der Weltgeschichte herumtreibt. Und mein Eindruck nach der Lektüre war, sie will ihn eigentlich auch nicht ganz haben. Sie will nicht heiraten. Nicht nur, weil sie dann ja ihren Beruf aufgeben müsste als Lehrerin. Ich glaube, damals gab es noch ein Zölibat für Lehrerin.
Aufgeben müssen.
Den hätten sie aufgeben müssen. Ich habe den Eindruck, ihre Sehnsucht ist für sie selbst auch ein Zeichen ihrer großen Liebe. Und in Wirklichkeit will sie gar keinen Mann, der immer um sie herum ist oder sie finanziell versorgt. Kann das sein?
Also immer wieder hat sie die Sehnsucht, dass Herbert präsenter in ihrem Leben ist, nach einem präsenteren Partner. Einmal dürfen wir nicht vergessen, dass sie in einer Zeit lebt, in der das Warten auf den anderen viel selbstverständlicher war als heute. Die Männer waren Soldaten, die Männer waren Seeleute, die Männer mussten für die Arbeit von Polen ins Ruhrgebiet, die Männer waren Hausierer, die waren Wanderarbeiter. Also das Warten war damals viel selbstverständlicher als heute, wo der Mann dann mit dem Intercity Express, wenn er weit weg arbeitet, doch am Freitagabend zurückkommt.
Ja, das Warten war wohl auch Teil der Liebe oder Teil der Ernsthaftigkeit der Liebe. An einer Stelle lassen Sie Olga sagen, Herr Schlink, das war zu dem Zeitpunkt, als die beiden sich annäherten. In der Zeit waren zwar nicht eheliche Kinder verpönt, worüber wir eben schon gesprochen hatten. Nur Olga sagt zu Herbert, wenn wir zusammenkommen wollen, sie meinte sexuell, dann müssen wir ja gar nicht heiraten. Wir können auch so als Mann und Frau zusammenkommen, aber wir müssen vorher lange umeinander werben. Das beinhaltet auch wieder dieses Warten.
Ja, also das Werben, das denke ich, war auch Teil ihres Stolzes als Frau. Sie will umworben sein, aber um das Heiraten ging es ihr nicht. Und da war sie frei von den Konventionen ihrer Zeit, aber schon Heloise konnte Abelard lieben im 13. Jahrhundert, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Also das haben Frauen ja immer wieder gemacht, sich über die Konventionen hinweggesetzt, ja, also wirklich geliebt haben.
Olga hat hier eine ganz große innere Freiheit bei gleichzeitiger äußerlicher Beschränkung der Freiheit für eine Frau.
Ja. Sie wird ja früh weise und kommt dann zu ihrer Großmutter. Und sie muss ganz früh lernen, sich zu behaupten, oder sie geht unter. Und sie lernt, sich zu behaupten, sie geht nicht unter. Und dieses frühe Sich-Behaupten-Lernen, das ist dann doch ein Pfund, mit dem sie ihr Leben lang wuchern kann.
Ja, es bleibt letztlich so bis zu ihrem Tod. Sie wird 90 Jahre alt. Und auch für diesen Roman, Herr Schlink, attestieren Ihnen Kritiker Genauigkeit, eine unverschnörkelte, einfache Sprache. Andererseits werfen andere Kritiker Ihnen das auch bei vergangenen Romanen vor. Trifft Sie das?
Ich lese keine Rezension mehr und weiß das ja. Es ist ja immer wieder das Gleiche. Ja. Also die Rezensenten, die sich für das Hochfeuilleton halten, also Frankfurter Allgemeine, Neue Zürcher Zeitung und so weiter, die finden meine Bücher nicht literarisch genug oder nicht genug zu U. Und das weiß ich und das, ja, das mögen die weiter so machen.
Naja, manche finden, sie würden zu unbekümmert mit der Vergangenheit umgehen oder gerade mit der Nazi-Zeit.
Das sind Zeiten, die ihre Menschen geprägt haben und die immer wieder auch uns noch prägen.
Es wirkt weiter.
Ja, das wirkt alles weiter.
Bernhard Schlink, heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir hören noch ein paar Beethoven-Etüden von Schumann. Variationen über ein Thema zu Beethovens 7. Sinfonie. Der Interpret ist Erik Lesage. Beethoven-Etüden von Schumann, Variationen zu einem Thema von Beethoven aus dessen 7. Sinfonie, gespielt von Erik Lesage. HR2 Kultur, Doppelkopf. Bernhard Schlink. Schreiben befriedigt die Sehnsucht nach einem anderen Leben, haben Sie mal geschrieben, Herr Schlink. Waren Sie denn mit dem Leben, das Sie geführt haben oder noch führen, nie ganz zufrieden? Oder hat nicht alles reingepasst, was Sie noch machen wollten?
Es ist mit dem Schreiben wie mit dem Lesen. Aha. Man will nicht nur ein Leben leben. Also jeder Leser will ja nicht nur sein Leben leben, sondern eben noch die derer, über die er liest und mit denen er dann ja lebt. Und von daher kommt mir das als was ganz Natürliches vor. Also es braucht keine besondere Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, um lesen zu wollen. Und es braucht auch keine besondere Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, um schreiben zu wollen. Es hat was Eskapistisches. Wenn es mir nicht gut geht, kann es ein schönes Fluchtmoment sein, zu schreiben. Aber wahrscheinlich ist das mit dem Lesen auch so. Auch das kann ein schönes Fluchtmoment haben, wenn es einem nicht so gut geht.
Man kann sich zumindest vorübergehend aus dem eigenen Leben ausklinken.
So ist es.
Sie hätten ja auch früher noch Schriftsteller werden können, Herr Schlink. Nicht erst, als Sie schon als gestandener Professor mit Kriminalromanen über Herrn Selb angefangen haben. Was hat Sie daran gehindert?
Ich habe als Schüler und als Student geschrieben. Schlechte Gedichte, Stücke, die nie aufgeführt wurden und nie aufgeführt zu werden verdienten, Geschichten. Und das fand ich erstens alles nicht gut. Also ich merkte selbst damals, dass das nicht gut war. Und hatte dann auch eine wirkliche Freude und habe sie bis heute am wissenschaftlichen oder essayistischen Schreiben. Das mache ich bis heute gerne. Mhm. Und ja, dann eben erst nach ein paar Jahren merkte ich, es fehlt was im Leben. Und dann bin ich zum Schreiben zurückgekehrt und dann gelang es besser, als es mir als Schüler und Student gelungen war.
Und was haben Sie da anders gemacht, dass plötzlich Ihr Schreiben auch für Ihren eigenen Eindruck gelungen war?
Vielleicht hatte ich einfach mehr Leben gelebt. Mit mehr Menschen zu tun gehabt, mit mehr Konflikten zu tun gehabt, mit mehr Alltag, Routine, Aufregungen, also einfach mit all dem, was Leben ist. Mhm. Und als Schüler und Student habe ich doch vieles vom Leben mir nur ausdenken können. Und nicht, dass das Spätere dann irgendwie direkt in die Bücher gegangen wäre, aber einfach, ich hatte später eine reichere Wahrnehmung von Leben und Welt.
Sie waren auch mal verheiratet, habe ich gelesen.
Ja.
Diese Ehe ist zu Ende gegangen.
Ja.
Wie leben Sie heute? Sind Sie Single? Sind Sie verpartnert?
Ich habe eine Freundin, eine Partnerin in Amerika. Auch das ein Grund, immer wieder dort zu sein. Und wir haben immer wieder lange Zeiten des Getrenntseins. Jetzt denken Sie sofort
wie bei Olga und Herbert. Ja.
Und Olga. Aber nicht, weil ich in die Arktis reise, sondern einfach, weil es ganz schwierig ist, aus steuerlichen und allen möglichen Gründen länger in Amerika zu leben als ein halbes Jahr. Und sie arbeitet politisch und will das auch nicht aufgeben, gerade jetzt nicht, und nach Deutschland ziehen. Und deswegen gibt es diese transatlantische Beziehung.
Sie haben einen Sohn, der ist Zahnarzt.
Ja, der ist Zahnarzt, mit einer Zahnärztin verheiratet. Ja. Sie haben eine Praxis vor den Toren Bonns und zwei Töchter, ich habe zwei Enkelinnen.
Und die Beziehung zu Ihrem Sohn, ist die anders als die zwischen Ihnen und Ihrem Vater?
Ja, die ist Gott sei Dank anders. Er kam zu mir, als er nicht mehr länger im Internat bleiben wollte. Und wir haben dann zusammen gewohnt. Und zuerst hatte ich Angst davor, aber meine Güte, was hätte ich versäumt, wenn er nicht zu mir gezogen wäre?
Also, Sie leben zwischen zwei Welten in Berlin und New York, auch wegen Ihrer Lebenspartnerin. Haben Sie sich vorgestellt, Herr Schlink, irgendwo mal hier oder da ganz zu bleiben, nicht mehr zwischen den Welten zu reisen?
Ja, ich merke, wie das Leben zwischen den beiden Welten mir zu viel zu werden anfängt. Und auch meine Freundin und ich haben viel darüber geredet. Gibt es eine Lösung oder gibt es letztlich nur die Trennung für uns beide, damit sie ihr amerikanisches Leben lebt und ich mein deutsches? Ja, ich zahle schon einen hohen Preis dafür, das merke ich.
Herr Schlink, Sie waren der erste deutsche Schriftsteller, der auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times war. Sie waren der erste deutsche Schriftsteller, glaube ich, der in der Show der Talkshow-Königin Oprah Winfrey war. Also man kennt Sie dort in den USA. Das ist doch auch ein schönes Gefühl, oder?
Das ist schön, aber wissen Sie, Amerika ist so schnelllebig. Und dass ich im Jahre 2000 noch was auf Platz 1 und bei Oprah Winfrey war, das wird auch schnell vergessen in Amerika.
So sehen Sie es. Olga heißt der neue Roman und es sind unter anderem auf den letzten Seiten 25 rührende Liebesbriefe, die Olga ihrem Herbert in den Jahren 1913 bis 1915 geschrieben hat. Und der Erzähler Ferdinand hat 5000 Euro an einen Antiquar in Tomsö gezahlt. Hier verschwanden diese Briefe angeblich in einem Postlager und der Antiquar hat sie von jemandem bekommen, ist wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zugegangen. Was sind das für Briefe? Haben Sie diese Briefe erdacht, erfunden oder gibt es die tatsächlich, Herr Schlink?
Jetzt gibt es sie.
Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, reichlich Taschentücher bereitzuhalten. Ich habe noch nie so schöne Liebesbriefe gelesen. Angereichert wahrscheinlich von Bernhard Schlink. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Doppelkopf. Mein Name ist Karin Röder. Zum Abschied erfüllen wir Ihnen noch einen Musikwunsch. Wir hören noch ein paar Beethoven-Etüden von Schumann, gespielt von Eric Lesage. Variationen über ein Thema zu Beethovens 7. Sinfonie. Bernhard Schlink, vielen Dank für den Besuch.
Ich danke Ihnen, Frau Röder. War ein schönes Gespräch mit Ihnen.